2015 erlebten wir die erste große Flüchtlingswelle, bei der viele Iraner nach Deutschland kamen. Dann kamen Flüchtlinge aus Afrika, Ukraine und irgendwie hört es nicht mehr auf. Seit 2023 erleben wir vermutlich eine der größten Völkerwanderungen in der Geschichte der Menschheit. Dabei sind Völkerwanderungen gar nichts Neues. Auch dass Menschen ins Asyl fliehen müssen, ist nichts Neues. Und irgendwann bei dieser ersten Flüchtlingswelle 2015 wurde mir bewusst, dass ich eigentlich auch sowas wie ein Flüchtlingskind bin. Meine Eltern, meine Mutter, meine Großmutter sind geflohen aus Ostpreußen und haben eine neue Siedlung gegründet, zusammen mit Westpreußen, mit Sudeten, mit Schlesier. Und ich habe euch mal Bilder mitgebracht, um mal so ein bisschen Flüchtlingsstimmung aufbringen zu lassen. Das sind Bilder, wo ich groß geworden bin. Die Bilder sind ein paar Jahre älter wie ich, nicht viel. 1948 nach Kriegsende mussten hier, es war nördlich von Frankfurt, die Flüchtlinge ihre Siedlung selbst errichten. Und auf diese Plattenwegen bin ich auch noch gelaufen, kann mich auch noch daran erinnern, das ist die Straße, an der ich später groß geworden bin. Meine Eltern und meine Schwester leben heute noch dort. Auch daran kann ich mich noch erinnern. Diese Baracken hatten die Amerikaner aufgebaut und ich weiß, in der rechten Baracke war mein Hausarzt damals, wo ich als Kind hin bin und ich musste da oft hin. Und er musste auch oft zu mir kommen, weil ich viel krank war. Und das ist auch etwas, wo ich groß geworden bin. Die alte Kirche, auch von den Amerikanern gestiftet, gebaut. Daneben die Sakristei, wo später die Gemeinde, in der ich groß geworden bin, die gekauft hat und dann neu gebaut hat. Sieht heute alles ein bisschen anders aus. So bin ich aufgewachsen. Warum zeige ich euch das? Weil ich glaube, nicht jeder, der es selbst miterlebt hat, ich habe es übrigens ja auch nicht wirklich so ganz live miterlebt, aber viel von Erzählungen, von diesen Bildern ruft das dann doch hervor. Und ganz vieles auch, was meine Mutter und meine Großmutter erzählt haben. Aber weil man ganz schnell vergisst, wie es vielleicht einmal war, vor allem dann, wenn nach so vielen Jahren Wohlstand es einem so richtig gut geht. Man sich an das gewöhnt hat. Rückwärts gehen ist immer schwieriger wie vorwärts. Gut, man kann jetzt diese Situation nach Kriegsende vielleicht nicht ganz mit der Situation von heute vergleichen. Die Flüchtlinge von damals waren Deutsche, gleiche Kultur, war ein bisschen ähnlich, ist heute ein bisschen anders. Aber vielleicht hilft es, sich doch ein bisschen da hineinzudenken, was es heißt, völlig neu in einer völlig fremden Gegend auf sich allein gestellt neu anfangen zu müssen. Und wenn wir das Evangelium nach Matthäus lesen, fällt auf, dass Jesus selbst ganz am Anfang so ein Flüchtlingskind war. Und dass für ihn und seine Familie es ein rasanter Abstieg war, eben noch von den Himmelschören, von Hirten und reichen Sternforschern verehrt, ging es für ihn urplötzlich ins Asyl. Aber sehen wir uns zunächst einmal die politischen Hintergründe etwas genauer an. Es ist die Zeit, in der Herodes der Große der König über Judäa war. Was für ein Typ das war, mal nur so vier kurze Hinweise. Ungefähr 40 vor Christus wird Herodes der Große von den Römern zum König über Judäa ernannt. Nur das Land muss er sich erst noch erobern. Das gehörte den Römern noch gar nicht zu der Zeit. 25 vor Christus bringt Herodes seine gesamte Verwandtschaft um, einschließlich seiner Frau Marianne, nur um seinen Thron zu sichern. Was von ihm bekannt ist, 2019 vor Christus baut Herodes den Tempel zu einem Prachtbau um, von dem heute noch die Klagemauer in Jerusalem steht. Und 7 bis 4 vor Christus erwirkt Herodes nun auch das Todesurteil für seine Söhne aus der Ehe mit Marianne. Man kriegt so ein bisschen Gespür mit, was für ein Typ das ist. Da neben ihm hatte niemand Platz. Mit brutaler Gewalt, Strenge und Terror regiert Herodes, getrieben von einem unersättlichen Ehrgeiz, dem alles zum Opfer fällt, was seine Macht in Frage stellen könnte. In diese politischen Verhältnisse hinein wird Jesus geboren. Und was die Sternforscher am Königshof auslösen, als sie nach dem neugeborenen König der Juden fragen, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Wenn der Herodes plötzlich mit dieser Nachricht konfrontiert wird, da gibt es einen Nebenbuhler. Es war mit Sicherheit nichts Gutes. Und noch ein geschichtlicher Hinweis, wenn Herodes 4 vor Christus gestorben ist, hier kann dann eigentlich mit der Geburt Jesu in Verbindung gebracht werden. Gibt einen ganz einfachen Grund. Man hat ja das Jahr 0 im Nachhinein ausgerechnet und das ist nicht so einfach. Da gab es ein paar Rechenfehler. Man weiß, ungefähr 4 bis 7 vor Christus ist Jesus geboren. Also sich von der Zeitspanne da nicht ganz aus der Spur bringen lassen. Nach Herodes Tod wurde das Land auf 3 Herrscher aufgeteilt. Der Archelaus wurde der Herrscher von Judäa, Samarien und Idumäa bis 6 nach Christus. Dann lösten ihn römische Prokuratoren ab. Herodes Antipas wurde Herrscher von Galiläa und Philippus wurde Herrscher vom Nordosten des Landes. Und ab 41 nach Christus war dann wieder Herodes Agrippa der Herrscher über alle drei Bereiche. Warum sage ich das? Müsst ihr euch nicht behalten. Aber er kommt ein paar Mal Herodes vor. Und deswegen ist es manchmal auch so schwierig, die Herodes zu unterscheiden. Es hat also etliche Jahre immer irgendwo ein Herodes regiert. Es waren aber insgesamt drei verschiedene. Zur Zeit der Geburt Jesu herrschte nun der brutalste von ihnen, Herodes der Große. Und damit kommen wir zur Weihnachtsgeschichte. Vermutlich haben die Menschen damals in Zeiten, man stelle sich es mal vor oder versuche es sich vorzustellen, ohne Chaträume, ohne WhatsApp, ohne Mail, ohne Radio, ohne Telefon, ohne Internet, haben nichts mitbekommen von dieser Geburt, was dann Bethlehem war. Kein Live-Foto auf Instagram oder Facebook, nichts. Nur ein Stern am Himmel und Engelschöre am Himmel. Vielleicht war es sogar viel schöner, wie Gott das gemacht hat. Das Leben bestand jedenfalls noch aus realen, echten, menschlichen Begegnungen. Und in diese Begegnung hinein oder in diese Geschichte hinein steigen jetzt ein, wenn Jesus geboren wird. Jesus als Kinderstar, habe ich es mal genannt. Manche haben schon entsetzt gesagt, Jesus Star, Jesus Christ Superstar, passt das? Ich werde es euch deutlich machen, was ich damit meine. Ich möchte auf den Gegensatz nachher hinauskommen. Stellen wir uns Maria und Josef vor. Die Maria hatte die Geburt überstanden. Endlich. Extreme Strapazen lagen hinter ihnen. Die lange Reise unter diesen Umständen, Völkerwanderung wegen Volkszählung, Schwangerschaft, die beengten Verhältnisse im Notquartier und vielleicht auch die Frage, warum steht für den Herrn der Schöpfung, den allmächtigen Gott, nicht mehr zur Verfügung als nur so eine Futterkrippe, so ein Schlafplatz. Gut, irgendwann war endlich auch die Geburt vorbei. Die Mutter, also Maria, war mit Sicherheit geschafft, aber wenigstens hatte sie ja einen ruhigen Ort, um neue Kräfte zu sammeln. Wirklich? Denkste. Noch lässt Gott Maria und Josef nicht zur Ruhe kommen. Schließlich ist hier nicht nur ihr erster Sohn, sondern der Sohn Gottes zur Welt gekommen. Und so tauchen mitten der Nacht, hätten die nicht auch am Tag kommen können? Tauchen mitten der Nacht die Hirten auf. Ich habe ja keine Kinder selbst bekommen, aber ich glaube nicht, dass das das Schönste ist, wenn direkt nach der Geburt plötzlich Leute, das war da immer nicht mehr Tür da, auf der Matte stehen. Aber die Hirten kommen der Geburtsnacht, um dem Kind Ehre zu erweisen. Das Baby zieht sie an. Vielleicht auch ein bisschen ihre Neugier zu stillen. Was haben die Engelschöre denn so damit gemeint? Das muss ja schon was Besonderes sein. Wie viele Tage Maria und Josef dann Ruhe hatte, erfahren wir nicht. Aber was wir aus dem Wort Gottes erfahren, nachdem die Hirten, die ja zu den einfachsten Menschen damals gehörten, zur absoluten Unterschied, würde man heute sagen, nachdem die schon da gewesen waren, kommen nun Herrschaften der Oberschicht zu ihnen. Manche bezeichnen sie als die drei Könige. Ich sage gern, sind die Sternforscher. Das waren studierte, kluge Männer, die die Sterne des Weltalls erforschten. Und für sie war aufgrund dem, was sie an Sternen gesehen hatten, klar, da muss ein ganz bedeutender König, ein bedeutender Mensch zur Welt gekommen sein. Und so machen diese sich auf, gehen zielstrebig auf den Palast des Herodes zu, König. Sohn muss natürlich im Palast geboren sein. Der König muss doch wissen, wo sein Nachfolger wird und ausgerechnet Herodes. Ne? Jetzt tauchen da Fremde auf, sagen, wo ist denn dein Nachfolger, der alle umgebracht hat vorher? Aber sie machen sich auf zu Jesus und, ja, gleich mal ein paar Sätze zu sagen, sind nicht gerade die Ernsten. Nehmen jetzt noch die Ereignisse ab, um das ein bisschen zu unterstreichen, was ich meine, dieser Kinderstar, wo Jesus im Mittelpunkt steht, meine ich damit. Ihr das Bild abrunden, dann nehmen wir das andere Evangelium dazu, wo berichtet wird, wie Jesus am achten Tag in den Tempel gebracht wird, zur Darstellung, wie das bei den Juden üblich war. Und da berichtet Lukas von Simeon, der für Maria und Josef ja auch völlig fremd wahrscheinlich auf sie zukommt, das Kind hochnimmt und eine Prophezeiung und eine Lobrede hält und sagt, jetzt kann ich sterben, jetzt habe ich den Heiland gesehen. Für die Eltern schon komisch, oder? Und dann noch diese 84 Jahre alte, treu betende Hanna, die Jesus auch in ihre Arme nahm und ihn als das Baby als den Erlöser Jerusalems beschreibt. Da wird schon deutlich, das ist ein besonderes Kind. Ganz besonders. Denn so eine wahrhaft bedeutende Aufmerksamkeit bekommen nur wichtig, wirklich wichtige Menschen. Jesus wird zwar nicht von Staatsmännern seiner Zeit begrüßt, aber die Engel sorgen dafür, dass die gute Nachricht der Menschwerdung Gottes da ankommt, wo sie hingehört. Bei den Menschen, die auf ihren Erlöser warten. Wie lange diese Ereignisse her sind, erfahren wir nicht, auch nicht, wo Maria und Josef sich gerade aufhalten. In der Bibel lesen wir, dass es sich um ein Haus in Bethlehem handelt. Ob Josef vielleicht bei seinen Verwandten untergekommen ist, nachdem sich so die Massenwanderung aufgelöst hatte, war hier vielleicht ein bisschen Platz da. Denkbar, aber es steht nichts darüber in der Bibel. Eine Beobachtung zum Auftreten des Sternforschers möchte ich noch weitergeben. Hirten und Weise machen sich auf den Weg, Jesus zu suchen und finden ihn. Wer sich nicht auf den Weg macht, sind die Schriftgelehrten, die Theologen. Und ausgerechnet die wurden ja von König Herodes darauf angesetzt, als er gesagt bekam, dass neugeborener König der Juden geboren, der wusste ja auch nicht, der lässt seinen Schriftgelehrten, seinen Theologen fragen. Die wälzen die Schrift, die nehmen die Bibel und sagen, du und ihr müsst da und da hingehen. Die schicken die Sternforscher zum richtigen Ort. Aber keiner kriegt seinen Hintern hoch und macht nur irgendeinen Schritt in diese Richtung. Warum? So kann das mit dem Messias nicht sein. Das stellen wir uns anders vor. Das hat unsere Theologie völlig anders ausgedacht. Mir ist diese Stelle, diese Passage einmal so wichtig geworden, auch im Blick auf die Offenbarung. Da wird so vieles beschrieben und es gibt so vieles ganz genau wissen. Und ich denke mir manchmal, vieles können wir gar nicht so genau wissen. Wir sollen es wissen, wir sollen es lernen, wir sollen es hören, wir sollen es mit unserer Zeit vergleichen. Aber manchmal habe ich die Sorge, dass man sich so auf eine, wie Jesus wiederkommen wird, Linie festlegt, dass man vielleicht auch mal sagen würde, wenn Jesus wiederkommt, kann ich sein. Kannst ja mal gucken gehen, aber ich mach mich nicht auf. Nebenbemerkung. Die Hirten, die Weisen jedenfalls glaubten, machten sich auf den Weg, sahen Jesus und das veränderte ihr Leben. Und das finde ich auch gewaltig. Die Begegnung mit einem Baby, mit einem Säugling, der konnte mit ihnen nichts reden, konnte sie vielleicht anlächeln. Aber diese Begegnung mit Jesus hat dort schon ihr Leben verändert. Wie viel mehr Veränderung geschieht, wenn Menschen ihn später reden und hören werden und ihm glauben. Und noch viel mehr Veränderung geschieht doch dann, wenn Jesus, jetzt mache ich einen ganz großen Sprung, nicht mehr nur als Baby irgendwo in der Krippe ist, sondern in seinem Heiligen Geist in uns wohnt. Wenn Gottes Geist uns von innen anfängt umzugestalten, uns zu verändern. Das Prinzip von damals bleibt bis heute unverändert. Das Wort Gottes hören, dem Wort glauben und das Menschsein wird von Grund auf anders. Aber zurück zu Josef und Maria. Für Jesus und seine menschlichen Eltern nahmen die Ruhe und der Frieden ein schnelles Ende. Jetzt kommen wir zu dem eben noch so im Mittelpunkt, zumindest für ganz hohe, ganz niedrige, ganz interessante Menschen, wird Jesus jetzt von diesem Star, wenn man so sagen will, zu einem Flüchtling, zu einem Asylant. Was für ein Abstieg. Eben noch die ermutigenden Begegnungen und dann kommt Herodes der Schreckliche. Ach nee, Herodes der Große heißt er. Er war nur schrecklich. Wie tut er so schön? Er sagt den Sternforschern, sagt mir, wo er ist, ich will auch hingehen. Durch und durch getrieben, dieser Typ. In Wirklichkeit ist aber auch dieser Herodes nur ein simples Werkzeug in den Machtgelüsten des Fürsten dieser Welt. Ein willfähriges Werkzeug. Denn Satan hat von Anfang an versucht, Gott zu bekämpfen. Und nicht immer geht es gut aus. Nicht immer haben die, die das Werk Gottes bekämpfen wollen, Misserfolg. Ob man es vielleicht nicht überlebt, wie Johannes der Täufer, der zu Tode gesteinigt wird, Johannes der Täufer, der geköpft wird, oder Stephanus, der später zu Tode gesteinigt wird. Oder ob man es überlebt, wie Daniels Freunde, die in den Feuerofen kommen, oder wie Jesus an manchen Stellen einfach ihnen entwich, heißt es, weil die Zeit noch nicht da war. Letztlich wird immer wieder deutlich, niemand kann etwas anstellen, was Gott nicht will, nicht zulässt. Auch kein Herodes der Große. Gott hat das letzte Wort und darum kommen jetzt auch mal wieder Engel zum Einsatz. Die Engel sorgen dafür, dass die Sternforscher nicht auf Herodes hören. Und Engel sorgen dafür, dass Josef seine Familie nimmt und nach Ägypten flieht. Ein noch so brutaler Plan kann nicht gelingen, wenn Gott auf seinen Leuten die Hand darüber hält. Den Fluchtweg und wie es dann wieder zurückging, habe ich euch hier mal eingeblendet, dass man so ein bisschen Vorstellung hat. Und schon interessant, dass Jesus nach Ägypten flieht. Ausgerechnet Ägypten. Auch hier, Geschichte wiederholt sich. So wie Israel aus Ägypten befreit wurde und dann in das Land der Verheißung zog, so kommt dann auch aus der Verbannung, dem Asyl Ägyptens, der Mann, die ganze Welt von ihrer Schuld befreien wird. In all dem schweren Unverständlichen über Gottes Führung, das auch für Maria und Josef ja hieß, ging nicht zurück in ihr normales, gewohntes Leben, zumindest jetzt noch nicht. Nach diesem ganzen Strapazen hin und her, jetzt auch noch als Flüchtlinge in ein anderes Land zu gehen für einige Jahre, in dem Schweren erleben sie aber auch, wie Gott sie wunderbar versorgt hat. Das finde ich auch so spannend an dieser Geschichte, wenn man eben mal einen Schritt weiter noch denkt. Gott verhindert oder erlässt nicht das Schwere, auch nicht bei seinen eigenen Leuten, nicht mal bei seinem eigenen Sohn. Aber er gibt alles, was nötig ist, das Schwere zu ertragen. Und hier wurden gerade die Sternforscher zu einem ganz großen Segen und einer gewaltigen Ermutigung für Maria und Josef. Denn diese hatten genau das mitgebracht, was jetzt so eine schnelle Flucht überhaupt ermöglichte. Gold, Geld, die Finanzen, die nötig waren, hatten sie an die Krippe gebracht bekommen. So ist Gott. Wer seine Wege geht, darf von seinem Zufall leben. Jesus sagt das gleiche im Neuen Testament: Wenn ihr mir nachfolgt, euch nur mein Reich kümmert, wird euch alles das, was ihr braucht, zufallen, da wo es nötig ist. Und sei es, dass Sternforscher vielleicht das Gold mal vorbeibringen. Wird bei uns anders aussehen. Aber so ist Gott. Und auch sehen wir an Jesus hier, dem frisch geborenen Menschensohn, dass nicht einmal er vor einem Leben als Flüchtling, als Asylant verschont wurde. Quasi vom ersten Tag wird aber an Jesus auch sichtbar, wo wir in Offenbarung 12 lesen, diesen Zeitraffer, der eingeblendet ist, wie Satan versucht, die gebärende Frau, dann das Kind, und als das Kind entrückt wird, die Gemeinde, altes, neues Testament, zu bekämpfen. Dass das auch Jesus hier schon erlebt. Wir Menschen sehen oft nur das Äußere, wir sehen Herodes, sehen schrecklich, wir sehen die Umstände, aber es gibt auch unsichtbare Mächte, die da sind, wo Menschen oft nur Werkzeuge sind. Und was hat Satan alles versucht, die Geburt Jesu zu verhindern? Wenn wir diesen Aspekt mal nehmen, dann kommt eine Volkszählung. Stiftet er die Mächtigen an, mal eben das ganze Volk in Aufruhr zu bringen, damit eine Schwangere, Hochschwangere, so eine beschwerliche Reise machen muss. Vielleicht geht das Kind ja weg. Dann nach der Geburt, diese für heutige Zeit unvorstellbar unhygienischen Verhältnissen, wieder erhöhte Risikofaktoren, nachdem alles nichts brachte, Mordanschlag, dieses größenwahnsinnigen Herodes auf ungeborene Jungs. Und dann letztlich die Flucht ins ägyptische Asyl. Das sind alle Ereignisse für sich genommen, wirken nicht wie so ein Frontalangriff. Dumm gelaufen, muss das jetzt auch noch kommen. Aber es, gerade von der Offenbarung her gesehen, wird deutlich, dass vieles sich in der unsichtbaren Welt abspielt, wo wir nichts von mitkriegen. Und wo wir manchmal das Beste tun können, zu beten, sagen, Jesus, wir vertrauen dir, du hast es im Griff. Und was mir bei Jesus auch auffällt, es waren alle Situationen, in denen man sich die Frage stellen kann, warum lässt Gott das zu? Wozu ist das jetzt nötig? Das sagen wir, fragen uns ja auch manchmal. Das Leben mit Jesus, warum passiert das? Warum leben wir uns nicht so wie die anderen? Wir sehen an Jesus, an Gott selber, der Mensch wird, dass er das auch lebt, dass er da auch durchgeht. Und wir Menschen können eben nicht erkennen, ob es sich manchmal nur um eine schwere Lebensführung handelt, ob so manches auch mit unsichtbaren Kämpfen zu tun hat. Aber wir dürfen eines wissen, Jesus hat es ebenso erlebt. Er kann mit uns mitfühlen. Unser Gott hat uns auch auf solchen Wegen immer fest im Blick. Und er lässt uns solche Wege auch nie alleine gehen. Verschont sie uns nicht, aber er geht sie mit. Von Jesus wissen wir, er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und wenn in diesen Gedanken eben diese Kämpfe, die sich auch in der unsichtbaren Welt abspielen, wenn wir das so vor Augen haben, dann ist klar, das muss auf Widerstand stoßen. Das kann nicht ruhig laufen. Und es stößt bis heute auf Widerstand, wenn Kinder Gottes sich aufmachen, aktiv zu werden, evangelisch zu werden, Reich Gottes zu bauen. Das ist immer ein Angriff auf das Reich Satans. Und das hat immer mit Widerstand, immer auch mit irgendwelchen Kämpfen zu tun, Ereignissen, die wir manchmal nicht so richtig einordnen können. Ich hatte es selbst schon, oder wir haben es einmal erlebt, haben wir Prochrist gemacht. Und direkt kurz vor Prochrist hat man festgestellt, dass das ganze Haus, wir haben im Gemeindehaus damals gewohnt, vergast war. Die Gasleitung undicht war und musste eben mal so alles neu ausgewechselt werden. Ein solcher Beispiel, wo ich denke, ja, da möchte einer versuchen, was zu verhindern. Und so kann es manchmal Dinge geben, manchmal dieses Gemeinste, finde ich oft, dass dann oft auch Streit zwischen Menschen, die sie eigentlich mögen, zwischen Kindern Gottes aufbricht. Völlig unerklärlich. Aber da gibt es Störfeuer. Jedenfalls können wir feststellen, langweilig wird es in der Nachfolge Jesu nie. Maria und Josef kamen dank Jesu, um es mal positiv zu sagen, Ich habe heute Morgen auch so ein bisschen Frust rausgelassen und meinte, unser Sohn sagt, es sei nicht mehr so negativ. Das lese ich jetzt hier auch. Oder will ich es auch mal versuchen? Maria und Josef kamen dank Jesus ja mal so richtig raus nach Ägypten. Sahen mal was von der Welt, erlebt mal was anderes. Ja, Geld bekamen sie auch dazu. Man kann es von beiden Seiten sehen. Die Stimmung ist vielleicht nicht immer so, aber Gott hat sie bewahrt. Und es stimmte doch. Schließlich zogen sie von Nazareth in Josefs Heimat, ursprünglich ja nur, um mal sich kurz registrieren zu lassen, wollten gleich zurück. Dann kam die Beschneidung und dann lief alles anders. Neben all dem Schweren, aber dem ganzen Stress, der die Weihnachtsgeschichte für alle Beteiligten damals bedeutete, gehörten dann aber auch viele Jahre dazu, und denen, davon gehe ich jetzt mal aus, es relativ ruhig war, wenn die Geschichte nicht weitergeht. Ich würde dann schon mal wissen, wenn man jetzt so mal weiterdenkt, Josef ist wieder zurückgekommen mit Maria und Jesus. Wir wissen, dass Jesus Tischler gelernt hat, Zimmermann gelernt hat. Und wir wissen gar nichts viel, wie er in dem Alter war. Und ich wäre schon mal gespannt, ich würde es gerne mal sehen, wie Jesus so als Teenager war oder wie es war, wenn er sich vielleicht auch mit dem Hammer auf den Daumen gehauen hat, weil der Nagel nicht getroffen hat. Jesus hat ein ganz normales Leben geführt. Davon erfahren wir nichts. Ist auch nicht schlimm. Dass Jesus ganz normal aufwuchs, lesen wir zum Beispiel auch in Hebräer 5, Vers 8, wo es heißt, so hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Jesus hat gehorsam gelernt. Ich möchte einen dritten Punkt anfügen, Jesus, der unbekannte Jesus. Was war das in dieser Zeit, von der wir nicht viel wissen? Ich habe versucht, ein bisschen optisch darzustellen. Sehen den Zeitstrahl für die 33 Jahre, die Jesus auf der Erde gelebt hat. Die schwarzen Ziffern geben sein Alter an, die gelben Ziffern die Jahreszahlen nach unserer heutigen Rechnung. Jetzt kommen die Ereignisse aus Jesu Leben dazu, von denen uns die Bibel heute berichtet. Geburt und Auferstehung markieren die 33 Jahre. Irgendwann im ersten Lebensjahr dann die Flucht nach Ägypten und irgendwann in den darauf folgenden 10 Jahren die Rückkehr aus dem Asyl nach Nazareth. Das wissen wir, weil so lange der Achielaus gelebt hat. Als Jesus 12 Jahre alt ist, reist er mit seinen Eltern zum Tempel nach Jerusalem. Die eine Episode kennen wir. Und die finde ich auch spannend. Wo Jesus im Tempel bleibt. Die Eltern ziehen mit nach Hause und irgendwann stellen die fest, wo ist eigentlich unser Jesus geblieben? Die Geschichte kennt ihr. Und wie Jesus dann sie Jesus abholen und Jesus sagt, wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Ich bin hier zu Hause. Sagt er. Und dann ordnet er sich aber ihnen unter und geht mit. Jesus hat auch als Sohn Gottes gehorsam gelernt. Er weiß, wie das ist, Eltern zu gehorchen. Ich finde das total spannend, wie menschlich und wie wir Jesus auch gelebt hat. Mit 30 Jahren beginnt dann Jesus öffentlich aufzutreten. Und aus diesen letzten 3 Jahren kennen wir dann ganz viele Ereignisse, die in der Bibel festgehalten sind. Aber aus der 10-mal so langen Zeitspanne davor nicht viel. Da ist Jesus der völlig Unbekannte. Es sind die Jahre, in denen Maria und Josef weitere Kinder bekommen hat. Jesus hat noch Geschwister gehabt. Aber wir wissen, und das verstehe ich auch an dieser Stelle auch so, dass Jesus wirklich ein ganz normales Menschsein wie du und ich geführt hat. Und dass wir darum einen Gott haben, der zeigt, ich kann mit dir mitfühlen. Nochmal im Hebräerbrief heißt es, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Und darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und das finde ich das Besondere an Jesus, der Sohn Gottes. Kinderstar, Asylant, waren für mich so diese Gegenpole. Die zeigen, er war ganz oben und er war ganz unten. Aber er hat gelebt wie wir. Er war kein verwöhnter, reicher Milliardär, so der Königssohn, der das normale Leben überhaupt nicht kennt. Er hat alle unsere Lebensphasen durchgemacht, auch gelernt, den Eltern zu gehorchen. Er hat gefühlt, wie wir gelitten und wie wir leiden, hat er gelitten. Er hat gefeiert, hat sich gefreut. Er kannte das Leben als Flüchtling im Asyl, wie auch als ein Jubel der Held. Der Einzug nach Jerusalem, ne? Hosianna, gelobt sei, der kommt. Und danach als verachtetes Opfer eines Justizmordes. Er lebte wie ein richtiger Mensch, mit dem einen Unterschied, er sündigte nicht. 30 Jahre lang, wie gesagt, erfahren wir fast nichts, was Jesus gemacht hat. Es sind die Jahre, in denen aus dem Baby ein junger Mann wird. Es sind die Jahre, wo Gott sein Werk im Verborgenen tut oder getan hat. Und auch das ist bis heute so. Manchmal erleben wir auch jahrelang, Jahrzehnte nicht große Dinge. Aber es sind Zeiten, in denen Gott wirkt im Unscheinbaren. Auch manchmal an uns. Und manchmal erleben wir auch nach vielen Jahren eine Veränderung, die wir uns anders nicht vorgestellt haben. Und so kann das auch zu unserem Leben mit Jesus gehören. Es gibt Zeiten, wo wir auf der Hut, vielleicht sogar auf der Flucht sein müssen. Es gibt Zeiten, in denen sich scheinbar überhaupt nichts tut, niemand etwas davon mitbekommt, dass wir überhaupt noch da sind. Und auch können gerade das Zeiten der Zubereitung durch Gott sein. Und es gibt intensive Zeiten, wo sich Dinge Schlag auf Schlag ereignen, man wie ein Star so im Mittelpunkt stehen kann. Alles läuft, alles ist schön. Und ebenso gibt es Zeiten, wo sich der Wind plötzlich dreht und alles mühsam werden kann. Ich weiß nicht, wie gerade dein Leben aussieht, aber egal wie dein Leben aussieht, das eine ist das Fundament, die Mitte, an dem wir festhalten dürfen. Lebe mit Jesus. Und sei dir gewiss, er kann in jeder Phase mit dir mitfühlen. Lass dich von ihm aus dem Alltagstrott herausholen. Und lass dich von Jesus als sein Mitarbeiter gebrauchen. Und vor allem rechne immer damit, dass Jesus viel größer ist als seine Vorstellungskraft. Die Theologen, die sagten, ja, da müsst ihr geboren sein, aber ihre Vorstellungskraft reichte nicht aus. Und dann noch eins, bleibe nicht bei dem Baby in der Krippe stehen, denn Weihnachten heißt, Jesus wurde einer von uns. Man kann und darf über alles mit ihm reden. Amen.